der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren, neuen, spannenden Folge Stachel und Herz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dich zu sehen, Thea.
Hi, Sarah. Schön, dich zu sehen.
Wie geht's dir gerade?
Ganz gut. Ein bisschen viel zu tun, aber ist ja normal. Wie geht's dir?
Ja, wir wollten ja eigentlich eine Folge zu der Europawahl aufnehmen, aber dann kamen andere spannende Themen dazwischen.
Ja.
Und für uns ist aber wichtig, aber natürlich, ihr geht sowieso alle wählen. Alle, die
Klar.
uns zuhören, wählen und werden auch gut wählen. Deswegen müssen wir das eigentlich gar nicht hier erwähnen. Aber was ich total cool finde, die Nachricht des Tages, wir nehmen
ja.
nämlich montags auf.
Montag der 13.
Yes, Montag der 13. Es ist nicht Freitag
der 13.
Ein Glückstag. Die AfD wurde heute in Münster als extremistischer Verdachtsfall eingestuft. Und nun darf der Verfassungsschutz die AfD beobachten. Und auch unter bestimmten Zusatzvoraussetzungen kann Telekommunikation und so weiter überwacht werden. Und das finde ich doch sehr, sehr gut. Und das überträgt sich auch auf meine Stimmung. Mir geht's gut.
Ja, und ich finde, vor allen Dingen geht es darum, also es wurde ja bestätigt vom Oberverwaltungsgericht, dass sie als solche auch bezeichnet werden kann. Also da geht's auch um Kommunikation und was, also wogegen die AfD sich ja auch wehren wollte, dass man sie als solche bezeichnen darf, als Verdachtsfall. Und um Kommunikation geht's auch in unserer Folge heute ganz viel. Aber das fand ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt, weil es ja vor allem ums Image der AfD, also der AfD geht es ja vor allem um ihr Image und auch so, dass sie solche Entscheidungen gerne als politisch motiviert einstufen möchten. Aber dass das jetzt von einem unabhängigen Gericht so bestätigt wurde, ist, glaube ich, echt wichtig auch und ein wichtiger also wichtig sozusagen, wenn es um das Image der AfD geht. Und
voll, das ist jetzt auch deren Image. Aber bevor wir weiter über Image reden, gehen wir in den Wald.
Der Stachel der Woche.
Und dort treffen wir einen Bären. Den treffen wir nämlich lieber als einen Mann.
Ihr kennt bestimmt diese, oder vielleicht auch nicht, deswegen erzählen wir es euch kurz. Es gab bei TikTok eine virale Fragestellung, und zwar einfach nur die Frage, wem würde Frau lieber im Wald begegnen? Alleine. Einem Bären oder einem fremden Mann? Und eine Großzahl von Frauen haben ganz spontan gesagt, lieber einen Bären. Ihr könnt vielleicht auch mal kurz in euch gehen und überlegen, was wenn ihr weiblich seid oder euch weiblich fühlt, was euch lieber wäre. Und die Diskussionen, die daraus entstanden sind, das wurde ja dann auch, das irgendwann kommt sowas ja dann auch noch zu Instagram, wo wir Millennials sind. Das wurde auch schon von anderen Nachrichtenportalen aufgegriffen. Und die Diskussionen in den Kommentarspalten sind wirklich sehr bezeichnend, finde ich. Auf der einen Seite hast du da die Frauen, sehr viele Frauen, die sagen Bär. Und auf der anderen Seite hast du sehr viele Männer, nicht alle Männer, aber sehr viele Männer, die erstens plötzlich ganz viel Bärenexpertise haben oder auch, aber natürlich besonders viel Abwehrhaltung. Also viele sind eher bereit, einen fremden Mann zu verteidigen in einer hypothetischen Situation, als sich auf die Diskussion einzulassen, wie kann es sein, dass so viele Frauen sagen, lieber ein Bären, weil da werde ich wenigstens nicht gefragt hinterher, was ich anhatte, ob ich was getrunken hatte. Oder ob es vielleicht nicht doch eher nett gemeint war von dem Bären. Und ich hatte ja nicht von Anfang an Nein gesagt und dann hat er mich auch noch zum Essen eingeladen und ist ja eigentlich total lieb und so weiter. Und ob ich ihn doch nicht vielleicht ein bisschen unfair behandelt hatte.
Und interessant finde ich ja, Thea, dass als ich dir geschickt habe, ob wir das als Stachel nehmen sollen heute, hast du geantwortet, ey, ich verfolge diese Diskussion seit Tagen und habe nicht gedacht, dass das ein Stachel sein werden könnte.
Ja, total.
Weil sich so entwickelt hat.
Genau, also ich verfolge die Diskussion sehr, also nichts davon überrascht mich, ehrlich gesagt. Weder die Antwort vieler Frauen als auch die Reaktion vieler Männer, also ne, die dann auch ganz schnell sagen, ja, hier geht's ja nur darum zu spalten und hier werden Männer wieder in eine Ecke gedrängt und also es wird wieder sozusagen der Ball zurückgespielt, dass das doch quasi ein Angriff auf Männer wäre, anstatt sich mal tatsächlich auch, vielleicht passiert es ja auch, aber dass unter Männern eine Diskussion geführt wird, woran kann das liegen? Was müsste besser werden, damit nicht mehr so viele Frauen Bär sagen?
Aber die Diskussion, die unter vielen Männern dann auch in Social Media stattfindet, findet unter dem Slogan statt, aber nicht alle Männer.
Ja.
Und das finde ich schon ganz interessant, dass der Widerstand dann so groß ist, ja. Ja, nicht alle Männer, auch nicht alle Bären, aber jede dritte Frau. Und dass darauf gar nicht das Augenmerk gelegt wird, dass der Fokus wird auf den Widerstand gelegt. Mhm. Und es wird sich nicht mit der eigenen Verantwortung auseinandergesetzt.
Ja.
Und das finde ich interessant.
Auch die Verantwortung, die man als Nicht-Täter hat.
Genau, ja. Also ich finde, nicht alle Männer ist ja genau das Problem.
Mhm.
Und das ist im Prinzip nichts wert, solange es auch nur ein Mann von 100 gibt, der zum Täter wird. Also es ist, man positioniert sich nicht gegen die Täter, sondern man verteidigt einen potenziellen Täter, also den man nicht mal kennt. Mhm. Also, und das ist ja genau die Gefahr. Wir wissen es nicht, welcher Mann es von den Hunderten ist. Und eigentlich ist es auch nicht nur einer von 100. So. Also, und das finde ich total interessant, dass der Widerstand da in den Fokus geht, genommen wird von Männern und dass nicht erkannt wird, dass es eben um unberechenbare Männer geht.
Und dass es sich auch tatsächlich nicht um eine unbegründete Angst handelt.
Genau, weil wir auch dazu eine Datenfaktenlage haben.
Genau, also es wird dann auch so getan, als würden Frauen hier total übertreiben und auch eigentlich vor allem Männer provozieren wollen mit dieser Antwort. Und es wird gar nicht irgendwie ernst genommen, dass es eine Angst ist von Frauen, die nicht unbegründet ist.
Und um einen Zusammenhang zu unserer heutigen Thematik noch hier herzustellen, jetzt kommt meine super Überleitung, Achtung. Es geht eben um die eigene Imagepflege.
Mhm.
Und um die eigene Imagepflege geht es auch, wenn wir über Themen reden wie White Charity, White Saviorism. Vielleicht fragen sich einige von euch gerade, was heißt überhaupt White Saviorism, was heißt White Charity, und deswegen an dieser Stelle eine kurze Erklärung. Dieser Begriff ist geprägt von Teju Cole und er beschreibt im Prinzip das Phänomen, nachdem sich weiße Menschen aus dem globalen Norden, gerne auch ChristInnen, dazu berufen fühlen, in Ländern des globalen Südens Entwicklungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Hilfsarbeit und so weiter zu leisten. Und was viele Menschen natürlich in Deutschland auch als vermeintlich gut, als christlich, als Nächstenliebe dazu bewegt, sich zu engagieren, erfolgt in der Regel ohne Befassung mit kolonialen Hintergründen, mit Herrschaftsverhältnissen einer weiß-europäisch-christlichen Dominanzkultur, die eben zurückzuführen ist auf die Kolonialzeit, vor allem, denn dort hatte sie ihre Hochphase, denn auch in der Kolonialzeit wollte man eben helfen und hat dadurch Machtverhältnisse verfestigt und geschaffen im Sinne dessen, dass wir es eben besser wissen in Europa. Und genau das ist das Gefährliche an White Saviorism, an White Charity. Wir meinen, etwas Gutes zu tun, aber wir tun es, um vor allem weiße Menschen sich gut fühlen zu lassen. Und wenn das dann noch überdeckt wird mit dem Deckmantel der Nächstenliebe, dann wird es eben problematisch, weil es so besonders schwierig ist, das zu dekonstruieren. Genau. Und wenn ihr euch weiter damit auseinandersetzen wollt, dann empfehlen wir euch nochmals unseren Blogbeitrag und die Folge, die sich allein auch mit der Definition von White Saviorism beschäftigt, was wir alles in den Shownotes verlinkt haben. Das aber hier als kleine Erklärung am Rande. In den Fokus genommen wird die privilegierte Gruppe, die muss bedient werden, der müssen manche Inhalte ausgespielt werden, damit sie Geld gibt. Und solange wir, und das ist eigentlich unsere These, unter der diese Folge auch steht, solange wir nicht intersektional sämtliche Themen, na gut, unser ganzer Podcast steht unter diesem, unter dieser These. Also, solange wir nicht intersektional Themen angehen und eine ein Unterdrückungssystem gegen das andere ausspielen, solange müssen wir eigentlich gar nicht weitermachen, weil damit hebelt das eine das andere aus. In dem Fall bedienen sich beim Thema White Charity, White Saviorism, bedienen wir uns rassistischer Narrative, um Geld zu akquirieren. Und so, ja, das funktioniert leider, leider viel zu doll und viel zu sehr in Deutschland. Und das ist ein echtes Problem und deswegen wollen wir heute uns diesem Thema widmen. Das wollen wir aber nicht nur theoretisch machen, sondern auch anhand eines Beispiels. Und wenn ihr euch grundsätzlich nochmal mit der Thematik White Saviorism auseinandersetzen wollt, dann empfehlen wir euch unsere Folge aus Januar 2021. Da haben wir mit Timo Paula gesprochen, unserem Geschäftsführer, der sich ja sehr intensiv mit dem Thema White Saviorism auseinandergesetzt hat und auch auf unserem Blog rassismusundkirche.de mehrere Beiträge dazu verfasst hat. Und die könnt ihr da auch nachlesen. Das verlinken wir euch beides nochmal in den Shownotes. Und dann gab es eben eine Vorgeschichte zu diesem Thema. Also ich wurde angefragt von unterschiedlichen Menschen über Instagram, die auch christliche InfluencerInnen sind und die mich gefragt haben, ob ich nicht mitlaufen möchte bei dem sogenannten Muscatlon. Und IJM, also International Justice Mission, haben mich selber auch dann angeschrieben, die halt mit der Organisation 4M kooperieren, die diesen Muscatlon initiiert. Also eine Partnerorganisation oder eine Kooperationsorganisation, die halt gemeinsam, also kurz IJM und 4M, die diesen Muscatlon in Ghana veranstalten. Das ist ein Spendenlauf in Ghana, der dieses Jahr im September stattfindet. Und also das alleine, ich bin ja schon beim Thema Spendenlauf kritisch. Ich weiß nicht, kennst du, gibt es bei euch auch immer noch Spendenläufe in der Schule?
Nein. Bei uns gibt es das nicht.
Nee. Naja, doch, bei uns in der Schule gibt es das auch noch. Und alleine dieses.
Ich weiß aber nicht, was der Grund ist.
Wuppertal ist zu hügelig, deswegen gibt es das hier nicht.
Das wäre einfach den Kindern nicht zuzumuten, hier
halt bergauf die Berge hoch und runter zu laufen. Also in Essen gibt es noch Spendenläufe in Schulen. Aber da wird ja auch schon Kindern in Deutschland, da finde ich schon manchmal, das ist eine gute Methode, um irgendwie Spenden zu akquirieren. Aber wenn es dann so läuft wie weiße Kinder, wobei Kinder an sich in Deutschland sind ja gar nicht mehr weiß, weil wir 43% aller Kinder in Grundschulen haben Migrationsgeschichte. Aber trotzdem ist so dieses Kinder aus dem globalen Norden laufen, um Kindern oder Menschen aus dem globalen Süden zu helfen. So ist es jetzt, also so ist es jetzt bei uns an der Schule auch nicht, aber es ist schon dieses, wir können dadurch, dass wir laufen und SponsorInnen akquirieren, können wir die Welt retten. Das geben wir Kindern ja auch schon so mit bei Spendenläufen.
Und das ist ja auch, genau, also das, was wir Kindern mitgeben, ist vor allen Dingen dieses Narrativ. Es gibt die einen auf der einen Seite, die etwas Gutes tun, die ja auch so ein Heldennarrativ, ne? Die etwas Gutes tun, die retten, die helfen. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, denen geholfen werden muss, die gerettet werden müssen.
Genau.
Die in diesem Fall jetzt, wenn, um wieder zurück zu IJM zu kommen und auch deren Sprache zu benutzen, die befreit werden müssen.
Genau. Und dann habe ich mir halt, nachdem ich jetzt mehrfach gefragt worden bin, ob ich da nicht mitlaufen möchte, habe ich mir diese Seite angeguckt. Die verlinken wir euch auch, also Ghana 2024. Und dann kommt man halt auf diese Seite, wo relativ schnell auch die Hard Facts zu sehen sind. Also wann findet das statt? Wo findet das statt? Welche Sportarten gibt's? Also man kann entweder walken, laufen oder Mountainbike fahren in Ghana. Und Teilnehmende sind Männer und Frauen ab 18 Jahren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Organisation, das Projekt wird durch 4M Deutschland in Zusammenarbeit mit IJM Deutschland e.V. organisiert.
Vielleicht auch noch was, also 4M ist eine christliche Organisation, die setzen auch sehr stark auf in ihrer Spendenkommunikation auf dieses Narrativ, dass das etwas ist, was Christinnen und Christen machen können und dass das auch eine spirituelle Erfahrung ist.
Genau, die schreiben halt zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, wenn man auf die Seite von 4M geht, dann steht da, wir von 4M Deutschland e.V. möchten dir eine Plattform bieten, die es dir ermöglicht, deinen Glauben an Gott neu zu beleben, dich von Gott herausfordern zu lassen und dich für Gott mit aller Kraft einzusetzen. Alle diese Aspekte sind Teil unserer Bewegung, damit Frauen und Männer den Mut und den Antrieb zurückerhalten, um dem Sofa Goodbye zu sagen und sich stattdessen auf Abenteuer einzulassen, die auf diese Weise nur Gott schaffen und nutzen kann. Also es geht im Prinzip darum, dass europäische Menschen den Hintern hochkriegen sollen von der Couch, damit sie die Welt retten. Beziehungsweise damit sie am Spendenlauf teilnehmen. Nun ist es ja auch so, jetzt wird hier die Teilnehmenden, sind also Männer und Frauen ab 18 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die müssen eine Teilnahmegebühr zahlen von 1200 Euro. Das ist exklusiv An- und Abreise. Also der Flug, den musst du dir selber noch organisieren, dann eine Anzahlung von 100 Euro ist und so weiter. Und das Start und das Ziel ist halt Accra in Ghana. Das heißt, wir fliegen jetzt alle nach Ghana und müssen dann auch noch, also jede Person muss 10.000 Euro an Spenden generieren. Also
du sagst das jetzt so, als würdest du daran teilnehmen.
Nein, ich nehme, ich nehme nicht daran teil. Also das ist sozusagen der Muskathlon, ja? Lassen wir es vielleicht erstmal dabei. IJM setzt sich gegen Sklaverei, moderne Sklaverei ein
und machen eine sehr vielfältige Arbeit, muss man dazu sagen. Also dieser Muskathlon in Kooperation mit 4M ist nur eine ihrer Aktionen. Die machen auch ganz viel Lobbyarbeit, sie leisten ganz viel Rechtsbeihilfe, sie arbeiten sehr stark mit örtlichen Behörden zusammen, mit örtlichen Regierungen und mit örtlichen Rechtshilfe. Hier wird das Fenster geputzt. Von draußen.
Also IJM macht auch viel juristische Arbeit.
Genau. Und vor allen Dingen, das ist auch ganz wichtig, es ist eine internationale Organisation. Also die haben halt vor Ort Mitarbeitende, die auch Locals sind und die auch die Strukturen vor Ort kennen. Muskathlon ist jetzt ein Projekt, was vor allem von deren deutschen Headquarters quasi ausgeht und auch an deutsche Teilnehmende oder deutschsprachige Teilnehmende auch SpenderInnen natürlich adressiert ist.
Genau. Und so viel vielleicht erstmal zum Muskathlon. Und dann war es halt so, dass ich mich erstmal gefragt habe, okay, warum werde ich gefragt? Wenn man sich doch ein bisschen mit meiner Thematik auseinandergesetzt hat, mit der ich so auf Social Media auftrete und auch Menschen, die mich kennen, habe ich schon, du hast das so gesagt, du, als ich dir das geschrieben habe, hast du gesagt, was hast du gesagt? Du hast gesagt, das ist ja eine Beleidigung, dich zu fragen, schon fast. Wo ich auch so dachte, ja, tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, also ich stehe eigentlich mit sehr vielen Inhalten in der Öffentlichkeit, wo Menschen, wenn man auf diese Muskathlon-Seite geht, doch relativ schnell erkennen müssten, das passt irgendwie nicht zu Sarah Wetscherer. Mhm. So, ne?
Ja, also wir verlinken ja auch die Webseite und da sieht man, dass es eigentlich von oben bis unten, ne? Also auf der einen Seite steht deine Challenge. Also da sind die LäuferInnen angesprochen oder die da mitmachen. Und auf der anderen Seite ein schwarzes Kind, was im Wasser an so einem Boot sich festklammert, seine Freiheit. Also das eine wird im direkten Zusammenhang miteinander gesetzt. Also dass die Spenden und das Mitmachen bei dieser Aktion dazu führt, dass man, und dann direkt darunter der Slogan, du kannst alles verändern, dass das dazu führt, dass hier Menschen geholfen werden, die befreit werden müssen.
Genau, und dann, also allein dieses Foto, ja? Also ich brauchte eigentlich nur so die Macht der Bilder, ja? Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dieses Foto. Da hängt ein schwarzes Kind an einem Holzboot und es ist ein Foto, das wirklich, also das ist Hochglanz. Mhm. Da war ein Fotograf mit im Wasser.
Ja, ja, das wurde, also es ist ziemlich deutlich, das wurde bewusst so inszeniert, so Kind, häng dich mal an das Boot dran und guck mal in die Kamera, damit wir hier ein
Power,
genau, und damit wir hier ein starkes Motiv haben.
Genau, und also alleine, wenn man sich diese Szene jetzt mal so vorstellt, gut, sei es drum, aber es ist total klar, dass dieses Bild, ja, da steht dann drüber seine Freiheit und unter IJM steht Anwalt der Freiheit. Also wir wissen ganz genau, um wessen Freiheit geht es und wer ist Anwalt der Freiheit. Mhm. Also das Narrativ. Schwarz sind die, denen wir helfen müssen und weiß sind die Helfenden. Mhm. Das wird absolut aufrechterhalten.
Ja.
Und um dieses Narrativ geht es eben auch, wenn wir über White Charity oder White Saviorism reden, dass das aufrechterhalten wird. Und dass das nicht in Zusammenhang geht eigentlich mit einer rassismuskritischen Arbeit, die im Prinzip einer solchen Organisation Querschnittsthema sein müsste. Also jedenfalls habe ich zuerst, war halt unser erster Gedanke, warum fragen mich Leute dazu, dass ich da mitmachen soll? Und dann haben wir uns gedacht, und deswegen auch diese Podcast-Folge, naja, anscheinend ist das irgendwie nicht so offensichtlich für manche andere. Und deswegen wollen wir auch an diesem Beispiel eben White Saviorism und White Charity verdeutlichen, weil wir das Gefühl haben, dass viele nur die Theorie meinen zu verstehen, aber das strukturelle Problem dahinter nicht in der Tiefe verstanden haben. Mhm. Das ist eigentlich der Grund, warum wir diese Folge aufnehmen und das ist auch der Grund, warum wir im Vorhinein auch mit Leuten von IJM selber im Gespräch waren. Also wir hatten heute Morgen ein Videocall mit Martin Leverenz, der ist der Pressesprecher, und mit Johanna Schäfer. Die ist Referentin für Fundraising. Und uns war das auch nochmal wichtig, mit den beiden zu sprechen, weil es uns nicht darum geht, eine Organisation zu bashen, sondern es geht uns darum, aus unserer Beobachtung und Erfahrung, die wir halt auch aus der Vereinten Evangelischen Mission mitbringen, aus einer internationalisierten Organisation, die einen Lernweg hinter sich hat und auch immer noch am Lernen ist, dass wir da unsere Expertise nochmal auch deutlich machen, denn so ist es ja auch häufig auch im Fundraising, man erfährt mehr über direkte Geschichten, über direkte Beispiele und so, und das greifen wir jetzt einfach mal auf und nehmen auch quasi ein direktes Beispiel, damit ihr lernen könnt. Das heißt aber nicht, dass IJM jetzt das Paradebeispiel für White Saviorism ist, denn es gibt weitere Organisationen, die wir sehr kritisch auch sehen mit ihren Spendenkampagnen. Ganz vorneweg sei da Weihnachten im Schuhkarton zu erwähnen. Ja, da wird dieses Geschenk im Schuhkarton als Mittel zum Zweck für Glaubenskurse auch genutzt. Dann die Kinderpatenschaften von World Vision und finden wir auch kritisch. Compassion ist auch eine Organisation, wo ich auch so meine Anfragen hätte. Also es gibt eigentlich sehr, sehr viele Organisationen, die wir auch rassismuskritisch beleuchten könnten. Und gleichzeitig gibt es aber auch überall gute Entwicklungen. Also auch bei Compassion gibt es gute Entwicklungen in der Organisationsstruktur zum Teil. Und dennoch sieht man davon aber nichts auf deren Webseite. Es gibt bei Miserior gibt es gute Ansätze von Spendenkampagnen. Und auch bei Brot für die Welt muss man sagen, da gibt es ja auch, also die haben unglaubliche Schritte auch gemacht. Da gibt es ja eigentlich nur noch diese orangenen Plakaten mit irgendwelchen Slogans drauf und so. Ja, also es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen wollen, die Vereinte Evangelische Mission ist die einzige und das Nonplusultra, wobei wir schon ganz gerne hier arbeiten, was auch ganz schön hier ist. Aber es gibt halt viele Organisationen, die sich auf den Weg machen. Aber es gibt auch noch echt richtig viel zu tun. Und wir haben das Gefühl, dass eben in der Tiefe die wirkliche strukturelle Problematik, die dahinter steckt, dass die nicht erkannt wird, sondern dass sozusagen das, was nach außen gezeigt wird, das Image und so und die Spendenakquise nicht von rassismuskritischer Organisationsstruktur eigentlich durchdrungen ist.
Aber was ich auch nochmal interessant fand, sowohl aus dem Gespräch heute als auch grundsätzlich, wenn man sich mit anderen Organisationen über dieses Thema unterhält, ist, dass ja häufig schon dieses Bewusstsein da ist. Also dass schon auch da ein Dilemma beschrieben wird von den Leuten, dass sie sagen, ja, wir wissen, dass es problematisch ist, mit solchen Bildern zu werben. Aber wenn wir es nicht tun würden, würden die Leute einfach kein Geld geben. Es funktioniert einfach. Also wenn da diese Gefühlsebene angesprochen wird von den Menschen, dass sie sozusagen, also es ist ja auch verlockend, sich als Held, als Retter fühlen zu können und zu sagen, okay, ich tue hier was Gutes. Es zieht halt, es funktioniert. Also es war ja auch so, dass uns als VEM damals, als wir gesagt haben, wir ändern unsere Strategie in der Spendenkommunikation und zeigen nicht mehr Menschen in entwürdigenden Situationen.
Und wir zeigen nicht mehr die weißen RetterInnen.
Genau.
Wir zeigen nämlich, wie es wirklich ist. Und da können wir auch authentisch sein, weil unsere Leute vor Ort sind ja eben nicht weiß, sondern ja.
Und dass da, als wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt bewusst so, dass wir die Realität darstellen, wie sie übrigens bei diesen Organisationen, die anderen Organisationen auch häufig ist, dass es nämlich vor Ort die örtliche Bevölkerung, also örtliche Menschen sind, die die eigentliche Arbeit machen. Das wird aber nicht gezeigt. Was gezeigt wird, sind die armen Schwarzen, denen geholfen werden muss, und die weißen Retter, die was tun können. Und diese Realität, als wir gesagt haben, das möchten wir mehr abbilden, wurde auch der VEM gesagt, das kann zu einer drastischen Verringerung der Spendeneinnahmen führen. Und so ist es auch passiert. Das ist auch etwas, was andere Organisationen kommunizieren, dass sie sagen, es geht gar nicht anders. Also wir sind auf Spenden angewiesen, und da ist sozusagen dieses Dilemma von einerseits machen wir machen auch Bildungsarbeit, wir machen Rechtshilfe, unsere Mitarbeitenden vor Ort kennen die Situation vor Ort und machen die eigentliche Arbeit, aber das ist nicht das, was Spenden generiert.
Genau, und das ist ja interessant, dass das in dem Gespräch, was wir heute geführt haben mit Martin und Johanna, auch quasi vorkam. Also dass es immer wieder auch betont wurde von den beiden, dass die Struktur dahinter aber ja nicht so ist.
Ja, und dass es wirklich getrennt voneinander ist. Also dass sie sagen, Menschen wollen dieses Heldennarrativ, sie wollen diese auf diese Heldenreise mitgenommen werden, jetzt Beispiel Muscatlon, und sie wollen sozusagen das Gefühl haben, also die SpenderInnen, dass sie wirkmächtig sind, dass sie etwas tun können. Also das Wort wirkmächtig ist ja auch, das ist ja auch das Wort Macht drin, was ja dann wieder zeigt, worum es da eigentlich geht. Also
und das sind nämlich, ja, worum geht's da eigentlich? Es geht eigentlich um eine koloniale Denkweise. Weiße, christliche EuropäerInnen sind wirkmächtig. Wenn ich mir anschaue, was war die Legitimationsgrundlage des Kolonialismus, das war ja nicht nur, wir wollen jetzt über andere herrschen und uns deswegen gut fühlen. Also Menschen waren vor 150 Jahren ja auch nicht irgendwie so kurzsichtig, dass sie gesagt haben, wir wollen einfach nur herrschen, weil wir es geil finden, sondern wir wollen den afrikanischen Kontinent von der Sklaverei befreien. Und das finde ich total interessant, dass das bereits vor 150 Jahren die Legitimation dessen war, über andere zu herrschen, weil wir schaffen wir Sklaverei am besten ab? Oh ja, am besten, indem wir selber herrschen. Weil die Schwarzen, die können das ja nicht selber, deswegen machen wir das mal eben. Und gleichzeitig drängen wir denen auch noch unseren Glauben, unser Christentum auf und bauen da neue Kirchen und so weiter. Und das, finde ich, ist genau das, was sich eben auch durchzieht. Und das, finde ich, ja, es gibt die Arbeiten mit Locals vor Ort, aber das Narrativ, wir und die anderen, bleibt eigentlich auch in der Struktur so bestehen. Denn wenn wir uns auf der Webseite von IJM Deutschland eben auch anschauen, wer sitzt im Vorstand, wer sind die MitarbeiterInnen, dann sind das, also wir haben eine schwarze Person dort entdeckt beim Team, aber es sind eben mehrheitlich weiße Menschen und im Vorstand sitzen ausschließlich weiß gelesene Menschen. Und
im
das
Präsidium.
Ist schon, im Präsidium, genau. Und das ist eben was ein Problem ist, weil damit hält man das Narrativ wir und die anderen, wir sind die RetterInnen, aufrecht. Und dann wundert es vielleicht auch nicht, dass es in einer Aktion wie dem Muscatlon so läuft. Denn bei uns in der VEM wäre es spätestens bei den ersten Überlegungen schon so weit, dass bei uns am Tisch eben auch Menschen sitzen, die in Asien und Afrika sozialisiert sind. Ich meine, Thea, du bist auch in Indonesien sozialisiert und aufgewachsen zum Teil und nicht nur in Deutschland. Aber auch, wir haben auch andere KollegInnen, die auch im Bereich Fundraising und so weiter auch arbeiten, die eben auch anders groß geworden sind, anders sozialisiert sind und eben wirklich auch ihre Perspektive aus dem globalen Süden mitbringen, zusammen mit einer Expertise im Fachbereich. Und das ändert ja direkt alles, weil wir hätten Leute, wir sitzen mit Leuten am Tisch, wir planen so Sachen nur gemeinsam, wo Leute direkt sagen würden, sorry mal, aber das ist ein bisschen schräg, da ist eine Schräglage drin.
Und vor allen Dingen dieses Wohltätigkeitskonzept funktioniert ja nur in eine Richtung. Also man sieht es daran, wie zum Beispiel, als vor 2 Jahren diese Flutkatastrophe im Ahrtal war. Da gab es auch über die VEM Spenden aus afrikanischen Mitgliedskirchen der VEM in Höhe von 20.000 Euro in etwa, die gespendet wurden nach Deutschland. Und man hat auch dort gemerkt, dass das auf sehr viel Unverständnis und sehr viel Unangenehmes, also vielen war das richtig unangenehm, dass sie jetzt plötzlich die EmpfängerInnen waren.
Ja, aber es wurde auch richtig gehypt. Also die VEM hat es selten in die Aktuelle Stunde beim WDR geschafft, weil es war schon so, wow, schaut mal, voll das Ding. Also Kirchen aus dem Kongo, Ruanda, Botswana, Kamerun, Tansania und Südafrika spenden für
NRW. Das war der mediale Hype, aber für viele EmpfängerInnen war das echt schwierig, plötzlich in dieser Lage zu sein. Also plötzlich in der Lage zu sein, wo sie Hilfe empfangen.
Genau, aber
und zwar von denen, ja, genau. Von denen sie eigentlich dachten, das sind doch diejenigen, die unsere Hilfe brauchen.
Denen müssen wir helfen, genau, ja. Aber das versuchen wir ja auch mit mehreren anderen Aktionen. Also wir haben ja auch ein Programm, das nennt sich United Action, wo eben auch in Mitgliedskirchen in Asien und Afrika Spenden akquiriert werden. Und wir haben auch die Aktion Walk a Mile. Also es gibt auch einen Spendenlauf innerhalb der VEM, der ist ja, aber in Indonesien.
Aber der ist in Indonesien für örtliche Projekte. Also da sind Verzeihung. Also ich weiß nicht, ob es nur in Indonesien ist, aber auf jeden Fall im asiatischen Kontext der VEM. Das sind Spendenläufe, wo eben nicht dieses Bild transportiert wird von den weißen HelferInnen oder von dem weißen Retter, die den armen Asiaten helfen, sondern es ist sozusagen von den Menschen vor Ort, für die Menschen vor Ort.
Genau, also nicht das Narrativ wir und die anderen, nicht ein Machtgefälle darin. Und das ist schon auch, das hat natürlich viel damit zu tun, dass die Vereinte Evangelische Mission seit 1996 sich internationalisiert hat. Also dass wir ja auf allen Ebenen, das erzählen wir irgendwie so oft, ich weiß gar nicht, ob ihr schon gelangweilt seid, wenn ihr das hört, aber es ist schon so, dass wir da ja auch Unterschied, also dass wir einfach von unserer ganzen Struktur anders aufgestellt sind und dass diese Probleme dieser Schieflage aufgrund der Organisationsstruktur eigentlich schon erschwert überhaupt dargestellt werden können. Und das ist sozusagen das, was wir meinen, wenn wir von für eine rassismuskritische Organisationsentwicklung sprechen. Dass es eigentlich nicht darum geht, nur irgendwie eine nette Webseite zu haben, Bilder zu haben, Token zu haben und so weiter, sondern dass es darum geht, dass Rassismuskritik ein Querschnittsthema in allen Bereichen sind. Dass wir, dass es eben durchdrungen ist von allem. Und wie alles durchdrungen ist bei uns in der VEM, wird an einem Gespräch deutlich, welches ich mit unserer Kollegin geführt habe, die ich heute Morgen am Kaffeeautomaten überfallen habe, mit der Frage, ob sie zu Gast in unserem Podcast sein möchte. Ja, meine Kollegin Sandrine oder unsere Kollegin Sandrine Padberg-Quedi sitzt gerade mir gegenüber. Sandrine, du bist zuständig für Spendenkommunikation in der VEM und ich hatte dich heute Morgen, standen wir beide am Kaffeeautomaten und wir waren beide noch gar nicht so richtig wach, dann habe ich dich so ein bisschen überfallen und habe gesagt, du Sandrine, könntest du dir eigentlich vorstellen, einmal kurz in unseren Podcast zu kommen und deinen Eindruck mit uns zu teilen von einer Aktion, die nennt sich Muscatlon von IJM. Und genau, dann hast du dir das jetzt angeguckt und zack, sitzt du auch hier. So fangen wir unsere KollegInnen immer in der Cafeteria ab. Also an alle KollegInnen, die uns zuhören, seid vorsichtig in der Cafeteria hinterher, sitzt hier in unserem Podcast. Und ich finde es aber total schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz.
Dankeschön. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Und ich denke, ich würde gerne irgendwas mitteilen, was mich so am Herz liegt.
Ja, schön. Vielen Dank. Ja, wie war denn dein Eindruck, als du dir das angeguckt hast, diese Webseite und diese Aktion?
Also ich habe mir die Aktion angeguckt und ich war erstmal schockiert. Erstens war der Schock, die Bilder, die ich gesehen habe, Kinder, die ja zur Sklaverei genommen werden. Und für mich war das sehr heftig, weil ich bin ja in Kamerun geboren und ich bin an der Küste, am Atlantik geboren. Meine Heimatstadt heißt Kribi und da leben wir von der Fischerei. Und deswegen war so dieser Riesenschock, weil Kinder, die zur Fischerei genommen werden, für mich sowas gibt's überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht, weil ich kenne das so, dass nur Erwachsene mit dem Boot oder mit dem Kanon so ans Meer gehen und fischen. Die Kinder sind da, um zu essen und nicht um zu fischen. Deswegen war das erstmal der Schock für mich. Und deswegen finde ich auch also den Hintergrund schön, dass das ja gestoppt werden soll. Mhm. Ja, dass da Menschen gibt, die das natürlich stoppen wollen.
Also das gibt's nicht heißt, das sollte es nicht geben. Das
sollte da, das, es nicht genau. geben, ja.
Und genau. Deswegen findest du die Intention von IJM, Sklaverei an Kindern, die zur Fischerei gezwungen werden, erstmal eine gute Intention.
Ja, das finde ich erstmal eine gute Intention, weil sowas für mich soll gestoppt werden.
Okay. Und genau, dann und die Aktion Muscatlon, die hast du dir dann ja auch nochmal angeguckt, also der Spendenlauf in Accra.
Ja, ich habe mir ein paar Bilder angeschaut und ja, da sehe ich aber eine Problematik, weil für mich gibt es auch Sportler in Ghana. Mhm. Man könnte auch ein paar Sportler von Ghana damit einbeziehen, die auch vielleicht mitlaufen. Und deswegen denke ich mal, ich sehe da so irgendwie eine Trennwand. So ein Trennband, wo man denkt, okay, es gibt bestimmte Leute, die da laufen und andere Leute, die nur gerettet werden müssen.
Das ist interessant, weil das war auch unser Eindruck. Und heute Morgen haben wir ja mit zwei MitarbeiterInnen von IJM auch dann einen kleinen Videocall gehabt und erfahren, dass es tatsächlich auch in Ghana viele Menschen gibt, die auch mitlaufen. Also es sind gar nicht nur Menschen aus Österreich, Schweiz und Deutschland, die dort mitlaufen. Aber interessanterweise ist das ja auf der Webseite überhaupt nicht ersichtlich. Da denken wir halt, Menschen aus deutschsprachigen Ländern laufen in Accra, in Ghana.
Genau, weil ich habe mir wirklich die Bilder angeguckt und ich habe schwarze Menschen gesucht auf die Bilder, auf den laufenden, also die Bilder, wo die Menschen laufen, wo die da ankommen, alles. Ich habe nicht gesehen, deswegen spreche ich das an.
Und das finde ich total spannend, dass das natürlich, wenn andere Menschen of Color, schwarze Menschen, Menschen wie du, die auch in afrikanischen Ländern jetzt bei dir in Kamerun sozialisiert und groß geworden sind oder auch die Migrationshintergrund haben und deren Eltern eben auf dem afrikanischen Kontinent oder in anderen Ländern des globalen Südens sozialisiert sind, aufgewachsen sind. Wenn wir sowas sehen, dass weiße Menschen für schwarze Menschen laufen, dass dieses Narrativ wir und die anderen aufrechterhalten wird, dann macht das was mit uns. Also weil mir ging das tatsächlich auch so. Die haben mich ja gefragt, ob ich da mitlaufe. Und ich dachte gleich so, naja, in dieses Wir und die anderen Konzept passe ich ja eigentlich gar nicht rein. Und vielleicht suchen sie deswegen auch extra schwarze Menschen, die mitlaufen. Und ich habe mich auch gefragt, okay, warum soll ich mitlaufen? Weil ich nicht weiß bin, weil ich das vielleicht aufbreche. Weil das so die Idee ist, dahinter das aufzubrechen. Aber eigentlich ist das ja gar nicht so. Also wir brechen es damit nicht auf, weil dieses Narrativ wir und die anderen, das wird dann nur so augenscheinlich verändert. Wie ging's dir damit?
Ja, wir und die anderen. Ich will es einfach sagen, wir. Alle zusammen. Mhm. Also wir und die anderen, für mich klingt das immer so, da ist so eine Treppe, also das ist so ein Step, was man sagt, wir und die anderen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Dass das diese wir und die anderen, ne, in Europa, dass das auch schwarze Menschen gesucht werden, um mitzulaufen. Ich würde am liebsten direkt vor Ort die Einheimische suchen, die dann mitmachen. Dann würde ich sagen, einfach machen sie mit uns zusammen. Wir machen es zusammen.
Genau, und tatsächlich passiert das ja bei IJM, dass sie auch Menschen vor Ort in Ghana suchen, die auch mitlaufen. Und die sind, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar die Mehrheit. Aber trotzdem wird damit nicht auf der Webseite geworben. Und das finde ich halt ein Problem, weißt du, wenn du da drauf schaust oder wenn ich da drauf schaue und sehen, okay, ich habe da, das ist für mich als Person of Color überhaupt nicht attraktiv, da mitzumachen, weil Menschen, die für die gelaufen wird, denen geholfen werden, die sehen halt so aus wie ich. Da fühle ich mich repräsentiert. Aber in einer Migrationsgesellschaft ist das total schwierig, weil das Konzept wir und die anderen, das geht ja überhaupt nicht mehr auf. Und es ist eigentlich auch überholt. Und eigentlich wissen sie es auch, weil deswegen laufen ja ghanaische Menschen auch mit. Und trotzdem wird die Spendenakquise, wird das Narrativ, weiß sind die RetterInnen, aufrechterhalten.
Ja, ich habe auch wirklich den Eindruck gehabt, als ich mir die Webseite geguckt habe, wie gesagt, habe ich auch vorher gesagt, ich habe mir wirklich grundsätzlich noch die Bilder angeguckt, wo ich so extra schwarze Menschen auf die Bilder gesucht habe. Und ganz von vorne an geht es schon nur um Deutschland, Schweiz und
Österreich.
Und Österreich helfen Leute in Ghana. Das heißt, wenn man das im ersten Blick sieht, dann heißt es einfach, die Weiße helfen die Schwarzen. Und das ist auch für mich so, okay, wir sitzen da und warten einfach, dass uns geholfen wird. Das ist ja, was ich nicht schön finde.
Ja, und das ist tatsächlich auch das, worüber wir ja in der VEM auch, was eigentlich so unsere alltägliche Arbeit ist, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das, also gerade bei euch in der Spendenabteilung ja auch, da hast du ja einen viel größeren Einblick als ich, dass wir versuchen, genau das aufrecht, das zu durchbrechen, das nicht aufrecht zu erhalten, dass das Narrativ weiß sind die RetterInnen, weiter auch kommuniziert wird und auch reproduziert wird, weil eben genau dadurch ein Machtgefälle deutlich wird und dass wir dadurch eigentlich nicht Rassismus bekämpfen und dass wir auch nicht koloniale Denkmuster dadurch bekämpfen und auch neue Narrative schreiben. Also das ist ja auch irgendwie unsere Aufgabe als VEM, auch unseren Kindern auch was anderes mitzugeben, weil in einer Migrationsgesellschaft sitzen unsere Kinder auch, um es mal bildlich zu machen, alle zusammen in einem Klassenraum. Und das ist auch gut so. Aber wenn die einen die RetterInnen und die anderen die EmpfängerInnen sind, dann funktioniert ein Wir eben nicht. Du hast es gerade am Anfang so schön gesagt. Es geht eigentlich nicht um ein Wir und die anderen, sondern es geht um ein Wir. Und ein Wir kann ja nur bestehen, wenn keine Machtgefälle bestehen. Auch nicht im Sinne der Nächstenliebe, dass wir retten wollen.
Ja, genau, ich habe ja auch noch so wie diese Trennwand, den ich gemacht habe. Ich habe gesagt, geschrieben so, die Weiße laufen, spenden und befreien und die Schwarze warten, dass sie befreit werden. Das ist so eine riese Wand, die natürlich nichts mit dem Antirassismus zu tun hat. Da bekämpft man Rassismus nicht, sondern man zeigt das noch mehr. Und wir in der Spendenkommunikation, wir setzen uns auf einen Tisch zusammen. mit unseren Mitmenschen und besprechen die Problematik, suchen die Projekte vor Ort, wo wird geholfen, wo wird Hilfe gebraucht, und das wird am Tisch diskutiert, das wird geklärt, und dieses Projekt wird dann unsere SpenderInnen präsentiert. Das machen wir dann zusammen.
Und das ist, glaube ich, an dieser kleinen Stelle unterscheiden wir uns, glaube ich, zu vielen anderen Werken und Organisationen. Weil das tun andere ja auch, dass sie sich mit lokalen Menschen zusammensetzen und so. Aber bei uns ist der Unterschied, wir setzen uns nicht mit lokalen Menschen zusammen, sondern wir sind die lokalen Menschen. Wenn wir sagen, wir sind die VEM, dann meinen wir nicht weiße EuropäerInnen damit, sondern die VEM ist eine Organisation, die auch in Kamerun vor Ort
natürlich
ist. Und nicht als weiße Organisation, die ihre Partner dort hat, sondern sie ist dort. Unser Vorstand ist international. Richtig. Unser Generalsekretär ist Indonesier. Unsere Abteilungsleiterin ist Kamerunerin. Mhm. Also oder Ruanda oder Tansania oder was auch immer. Also oder Philippiner oder wie auch immer. Ja, also wir sind international. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, wenn man sich nämlich anschaut, wie sieht unser Vorstand aus, wie sieht unsere AbteilungsleiterInnen aus und so weiter. Es ist nicht nur eine weiße Organisation arbeitet mit Locals zusammen, sondern das Wir ist schon anders. Und an dieser kleinen Stelle entscheidet sich dann, wie so eine Aktion eben auch aussieht. Also es geht nicht darum, wir spenden für ein Projekt in Ghana, sondern wir sind das Projekt.
Genau.
Und das Wir ist nicht weiß und europäisch.
Nein, Wir ist VEM. VEM ist ja das Ganze. Mhm. VEM ist das Ganze, und wenn wir sagen, wir spenden für ein Projekt, es ist nicht ein Projekt für so und so, sondern ein VEM-Projekt, was dann wir alle zusammen gestellt haben.
Und das ist sozusagen auch das, wo es, wo ich immer, wenn ich auf andere Organisationen schaue, immer, ich habe da so einen Störfaktor. Aber so, darum geht's ja, um strukturelle Diskriminierung, um koloniale Denkmuster, es geht halt eben um institutionelle Diskriminierung und Rassismus. Also, dass wir nicht nur schauen, okay, sind die Bilder okay? Okay, arbeiten wir auch mit lokalen Organisationen zusammen? Sondern die Frage ist eigentlich, wer ist das Wir? Und das sind ja richtig lange und intensiv, also es sind eigentlich von Grund auf sind das Transformationsprozesse, die wir angehen müssen. Also, und da haben wir natürlich als VEM einen riesen Vorsprung, weil wir beide, du und ich, wir sind hier in eine Organisation gekommen, die bereits internationalisiert war. Das heißt, ist aber auch interessant, dass wir beide hier hingekommen sind, weil wir beide sind ja auch hier hingekommen. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht mal erzählen, ich bin schon auch hier hingekommen. Das war, glaube ich, eher unterbewusst, dass ich mir eine kirchliche Organisation gesucht habe, in der nicht nur weiße Menschen arbeiten, in der viele Menschen of color sind, aber eben auch eine kirchliche Organisation, wo mir wichtig war, ich nehme hier nicht nur die RetterInnen, also ich bin nicht nur die gerettet werden möchte in gnädiger Nächstenliebe, sondern ich kann ja auch aktiv sein und ich kann ja was lernen. Und deswegen ist die VEM ja auch attraktiv als Arbeitgeberin für viele Menschen of Color in Deutschland und auch international.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch hingekommen. Ich war wirklich, fand das sehr attraktiv. Als ich dann auf die Seite geguckt habe, habe ich gesehen, oh, da ist ein Büro in Kamerun. Ich hatte mir sofort schon vorgestellt, dass ich vielleicht von Kamerun aus schon arbeiten könnte. Ja, dass es schon so schnell schon international war, fand ich sehr, sehr schön.
Ja, und genau. Und das ist, glaube ich, so das, was ich halt, es geht eben, ein Teil ist Spendenkommunikation, da arbeitest du. Ein anderer Teil ist aber auch rassismuskritische Bildungsarbeit, die mache ich. Und eigentlich schaffen wir es nur, wirklich postkolonial auch zu denken und postkolonial auch bewusst gegen koloniale und rassistische Denkstrukturen zu stellen, wenn wir es mit jeder Faser unserer Organisation machen. Das heißt ja auch, auf unserer Webseite sieht man Spendenakquise, ja. Man sieht hoffentlich, nein, man sieht keine weißen RetterInnen. 100% werden wir es auch nicht haben, aber man sieht auch in einer Gleichzeitigkeit, dass wir uns in Lernprozesse einer rassismuskritischen Organisationsentwicklung befinden. Nämlich, man sieht Spendenprojekte, man sieht aber auch rassismuskritische Bildungsarbeit. Also all das ist zu sehen. Und das, muss ich sagen, fehlt mir häufig bei anderen spendenorganisierten oder spendenbasierenden Organisationen, dass sie schon wissen, okay, wir müssen uns umstrukturieren, aber wir strukturieren uns um, aber wir erzählen es erstmal keinem, weil White Charity doch am besten funktioniert. Und dass es aber eigentlich ein Querschnittsthema ist, was ich durchziehen muss, was wir überall sehen müssen. Nicht nur sehen müssen, sondern wirklich verinnerlicht haben müssen. Also wenn wir beide am Kaffeeautomaten stehen, dann ist das, dann begegnet uns das auch in der Kaffeepause. Wenn wir über Spendenkommunikation reden, begegnet uns das. Wenn wir über Abrechnungen reden, begegnet uns das. In der Verwaltung begegnet uns das. In der Bildungsarbeit und so weiter und so fort. Im Freiwilligenprogramm, im Coworkers Exchange. Also überall. Es begegnet uns immer und immer. Und es muss uns nerven, weil es muss uns auch immer wieder erinnert werden, weil koloniale Denkmuster immer wieder durchdringen. Bei dir, bei mir, bei weißen Deutschen und so weiter. Also es kommt immer wieder durch, weil das ist ein Konzept, was es seit 500 Jahren gibt, was vor 150 Jahren seine Hochphase hatte, in der die meisten Kirchen ja entstanden sind auch, die heute Mitgliedskirchen sind. Das heißt, natürlich muss es, mit jeder Phase müssen wir daran erinnert werden, wir müssen antirassistisch sein, proaktiv, damit wir nicht wieder in den Rassismus reinverfallen. So, jetzt habe ich dich hier so in Grund und Boden geredet. Du warst, ich habe dich ein bisschen überfallen und du warst auch ein bisschen überfordert, aber ich fand es so wichtig, deine Perspektive hier zu haben. Danke, dass du dir diese Zeit genommen hast und das hier so beigetragen hast. Wirklich, Sondrin, das bedeutet uns wirklich viel, dass du ein kleiner Teil eben hier mit großer Auswirkung bei Stachel und Herz warst.
Sehr gerne.
So, und wie das Leben so spielt, einen kleinen, ehrlichen, transparenten Einblick in unsere Arbeit dieses Podcasts, Einblick hinter die Mikrofone. Thea musste, während ich mit Sondrin gesprochen habe, in eine Sitzung. Jetzt sitze ich alleine hier und muss euch herzen am Ende dieser Sendung. Also, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir waren sehr aufgeregt, wir wollten niemanden bashen, wir wollten Einblicke geben und Perspektiven geben und wir hoffen wirklich, es ist uns gelungen. Wir freuen uns aber auch über Feedback. Nochmal an dieser Stelle sei gesagt, uns geht es nicht darum, einzelne Organisationen schlecht zu machen und wir wollen einfach zum gemeinsamen postkolonialen Lernen beitragen und wir hoffen, es ist uns gelungen in dem Wissen darin, dass wir selber auch Lernende sind und weil wir mit einem Herz enden wollen und herzlich auch sind und all unsere Kritik auch wirklich herzlich meinen und wir wirklich auch ein gutes, herzliches Gespräch mit Martin und Johanna von IJM heute hatten, kommt am Ende unserer Folge auch, wie immer, von mir alleine ein kleines Herz für euch.
Etwas fürs Herz.
Ich weiß nicht, wer von euch die Verleihung des Deutschen Filmpreises gesehen hat. Es gab ein Reel, welches auf Instagram geteilt worden ist und sicherlich auch auf vielen anderen Kanälen, und zwar die Rede von Margot Friedländer. Sie ist KZ-Überlebende und ist in die USA ausgewandert und mit 88 Jahren nach Deutschland zurückgekommen. Und alleine das finde ich so, wow, das finde ich schon so krass, dass man mit 88 Jahren, ja, nochmal überlegt, okay, ich komme zurück nach Deutschland und ich werde hier Schulen besuchen und werde hier einfach als Überlebende der NS-Zeit werde ich hier noch Bildungsarbeiten machen und aktivistisch und so, finde ich schon krass. Mittlerweile ist Margot Friedländer 102 Jahre alt und hat eine Rede beim Deutschen Filmpreis gehalten, die sehr, sehr beeindruckend ist. Die verlinken wir euch auch nochmal. Und ich fand es einfach so wunderschön, dass sie sehr eindrücklich gesagt hat, so hat es damals auch angefangen. Und ihr Aufruf am Ende, seid einfach Menschen, seid Menschen. Und die vielen Tränen im Publikum und auch mir selber kamen die Tränen, das nochmal, ja, es war einfach ein sehr herzlich und sehr, sehr klarer Aufruf. Wir müssen was verändern. Und ja, mit dieser Veränderung wollen wir auch mit diesem Podcast beitragen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe und gebe euch mit. Seid Menschen.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.